vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Hammer. Der Rest ist nicht ehrlich oder traut sich nichts zum Sagen. Schau, okay. Yes. Ah, ich lieb's, mit uns anzubeten. Ich lieb dieses Haus. Ah, ein Tag in seine Vorhöfe ist besser als 1000 sonst wo. Und wenn wir in seiner Gegenwart sind, sind wir in seinen Vorhöfen. So, das, was wir heute erlebt haben, hier in dieser halben 45 Minuten, du hast die Vorhöfe Gottes geschmeckt. Ob das dir bewusst war oder nicht. Und das ist besser als 1000 irgendwo sonst. Und deswegen ist es so kraftvoll, wenn wir erkennen, da liegt Kraft in einem Tag. Weil ein Tag hat die Möglichkeit, dein komplettes Leben zu verändern. Wenn du dich entscheidest, dem Gott zu begegnen. Weil eine Begegnung mit Gott verändert alles. Okay, habe ich euch schon verloren, oder? Nein, okay. Wir sind gerade in der Zeit, da macht man den Ofen wieder an. Wer hat schon den Ofen angemacht? Wer hat überhaupt einen Ofen? Heizung ist auch okay. Und dann kommen die Weihnachtsfilme, starten schon in den Discountern, findest du schon Weihnachtsgebäck und so weiter und so fort. Und wer hat schon einen Weihnachtsfilm geschaut? Seien wir mal ehrlich. Okay, my goodness. der Herr segne euch. Wer hat gar keine Zeit, Fernseher zu gucken? Ist das okay? Nein. Auf jeden Fall, ich wurde heute Morgen tatsächlich im Gottesdienst an Kevin allein zu Hause erinnert. Frag mir nicht, warum. Kevin allein zu Hause, für all diejenigen, die das nicht kennen, ist ein sehr witziger Film, in der ein paar Ganoven von einem kleinen Kind, auseinandergenommen werden und danach quasi zur Polizei geführt werden. Okay. Weil ein kleines Kind Ownership, also Verantwortung für das Haus seiner Eltern übernimmt, obwohl die im Urlaub sind und ihn vergessen haben. Okay. Was eigentlich eine Gebetserhörung für ihn war und dann er realisiert im Laufe dessen, dass es echt schade ist ohne Familie. Also eigentlich echt eine positive Botschaft. Und da gibt es dann eine Szene, als Kevin erwacht quasi von der Nacht, bevor er betet, weil da gab es ein bisschen Trouble, es gab Diskussion und die Mama und andere Leute, die haben sich nicht so gut mit ihm unterhalten. Und dann hat er gebetet, dass seine ganze Familie verschwinden soll. Wer hat das schon mal gebetet? Heute Morgen Konfession. Ich habe schon öfter solche Sachen gebetet. Geht einfach alle! Nicht in Jesu Namen, aber okay. Auf jeden Fall, er hat sowas gebetet und wacht dann morgens auf und alles hinweg. Und dann rennt er durch das Haus, okay, und diese Szene ist mir tatsächlich gerade im Worship begegnet. Er rennt durch das Haus und jubelt. So rennt er quasi so durch. Und es hat mich so erinnert an unsere Kinder. Unreligiös, ja, heute Morgen beim Vorgebet hier an der Tür haben sie einen auf Zunge rausstrecken gemacht. Und ich bin ganz ehrlich, in mir ist ganz kurz was aufgestanden, so, Alter, habt ihr keinen Respekt hier, wir beten hier. Und dann habe ich aber gemerkt, so, hey, genau das ist das, was, okay, ich will es nicht, in meinem Leben, mir ist was begegnet, früher, als jemand zu mir gesagt hat, als ich in der Kirche war, er hat gesagt, das ist kein Ort, wo man laut ist und feiert. Und das hat mein Bild von Gott kaputt gemacht. Und ich habe so gedacht, okay, krass, dann ist es tatsächlich so, dass meine Fußballkollegen, dass meine Jungs, die zu mir immer wieder sagen, hey, Junke, guck mal, du darfst das und das nicht und jenes und sonst irgendwas. Aber wir haben alles. Wir können feiern, wir haben das Leben. Also weißt du, was willst du mit deinem Christsein und so weiter? Du hast ja nur Regeln, die dich irgendwie vom Leben abhalten. Und das hat es bestätigt. Und ich dachte so, das ist echt traurig. Und ich bin eigentlich heute Morgen daran erinnert worden, das, was der Kevin oder was unsere Kinder so unreligiös machen, das ist ein freies Herz. Das ist eigentlich vor Gott sein frei. Also, wie man halt ist, frei, unreligiös, komplett frei. Warum? Warum? Tradition, Religion, wie das sein muss, das kommt alles viel später und es versucht uns in irgendwas hineinzupressen, wie es sein muss. Mir ist erst vor kurzem bewusst worden, als Jesus sagt zu seinen Jüngern, an einem der schlimmsten Tage, die ihm widerfahren ist, kurz bevor er stirbt, ans Kreuz geht, da sagt er zu ihnen, hey, meine Freude soll in euch sein. Das kann er nicht depressiv gesagt haben. Das kann er nicht gesagt haben mit runterhängenden Lippen und so, ja, ich gehe jetzt ans Kreuz und hey, aber meine Freude soll mit euch sein. Ich will auch nicht sagen, dass das Kreuz nichts für ihn war. Es hat ihn definitiv alles gekostet. Und trotzdem gab es eine Freude in ihm drin, wo er sagen konnte, die will ich euch weitergeben, weil vor Gottes Thron ist Freude in Fülle. Und das ist der Ort, wo ich sein will. Bin ich da immer? Nee, weil sonst würdest du so Gebete nicht sprechen, dass alle dich verlassen sollen und so weiter und so fort. Aber ich glaube ganz ehrlich, Gott sehnt sich nach Kindern, die, ja, wir sind ja auch Kinder, die frei sind, frei vor ihm und die in dieser Gegenwart und aus dieser Gegenwart heraus leben. Und deswegen glaube ich auch, dass es so kraftvoll ist, dass ein Tag in seine Vorhöfe tausendmal besser ist als tausend andere Tage. Wenn uns das bewusst wird. Okay, das war jetzt nur ein kleiner Ausflug. Ich will heute nochmal ein bisschen übers Herz reden. Und mein Wunsch ist es, dass wir an einen Ort kommen mit Gott, wo wir frei sind. Frei von unserem Denken, frei von dem, was uns sagt, wie unser Herz sein soll, wie wir uns verhalten sollten. Und einfach echt werden. Echt authentisch. Gott sehnt sich doch nach Menschen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, oder? Okay, drei von euch glauben das. Das steht in Johannes 4, das habe ich nicht erfunden. Das steht da. Und alle, die im Worship und in der Anbetungsleitung sind, die kennen den Vers. Ja, wurde schon hoch und runter gepredigt und so weiter und so fort. Aber was bedeutet das? Was bedeutet es, dass Gott Geist ist und er nach Menschen sucht, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten sollen? Weil ich glaube wirklich, nach dem sehnt sich Gott bei Fearless auch. Nach einem Ort, wo Menschen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wenn, du kannst mal mit mir Johannes 4 aufschlagen, das ist jetzt das Intro. Und ich habe heute Morgen gesagt, ich will in 1. Korinther 10 enden, weil wir heute Abend, okay, nein, Spaß, aber weil wir nachher noch das Abendmahl feiern wollen. Also erinnert mich daran, mein Herz ist, ich lese meine Bibel und ich finde es faszinierend. Ich finde es faszinierend, dass die Bibel sich selber auslegt. Ja, wenn du mit dem Heiligen Geist da hingehst, das ist einfach phänomenal, was da alles drinsteht. Das ist brutal. Und in Johannes 4, kannst du mal gern aufschlagen, ich schlag's auch auf. Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. So, in meiner Bibel, ja, Luther-Übersetzung, da heißt es, Quervermerk, 2. Korinther 3, Vers 17. Und ich gebe noch ein Quervermerk dazu, Johannes 8, Vers 32. Ja, die Wahrheit, ja, weil wir sollen ihn ja in der Wahrheit anbeten. Die Wahrheit macht frei. Okay? Also ist der erste Punkt Wahrheit. Der zweite, wir sollen ihn im Geist anbeten, 2. Korinther 3, Vers 17. Wer weiß, was da steht? Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Kennt jemand seine Bibel? Sehr gut. Okay. Die Wahrheit macht frei, da wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Okay. Freiheit, Freiheit. Was habe ich gerade vorher gesagt? Kevin allein zu Hause. Ah, das ist Freiheit. Du bist frei. So, Gott sucht niemand. der ihn aus Tradition, also ich will das nicht schlecht machen, ihr Lieben, okay? Gott kann dir auch in deiner Tradition und so weiter begegnen. Aber ich glaube, Gott sehnt sich danach. Er sehnt sich nach Menschen, die frei sind, frei von Religiosität, frei sind, weil sie ihn erkannt haben, weil sie ihm begegnet sind. Das macht doch frei von Sünde, das macht doch frei von Sachen. Deswegen sollten wir die freisten Menschen sein. Das macht frei und deswegen, weil wir erkannt haben, dass wir frei sind, dass wir nicht mehr unter einem Joch von Sklaverei, von fremder Herrschaft sind, sondern einen neuen Herrn bekommen haben, der in uns eingezogen ist, uns lebendig macht. Aufgrund dessen haben wir erkannt, was Freiheit ist und deswegen positionieren wir uns frei vor ihm und anbeten ihn und das gefällt ihm. Weil wir es nicht machen, weil es von uns abverlangt wird, sondern weil wir es machen, weil wir erkannt haben, alles, was ich bin, alles, was ich tue, ist geschuldet vom Kreuz. Und aufgrund dessen gibt es nur noch ein Response, es gibt nur ein Ding, was ich machen kann, das ist anbeten. Und deswegen ist auch alles, was ich tue, Anbetung. Und deswegen ist alles geistlich. Alright, so das war Johannes 4. Da wollen wir eigentlich nicht hin und trotzdem ist es gut, okay? Weil ich glaube, Gott sehnt sich nach Menschen, die erkennen, hey, er macht uns frei. Er macht uns frei von uns selber, er macht uns frei zuallererst mal von allem, damit wir erkennen, wer wir in ihm sind. Und in Psalm 27, da kannst du auch mal mit mir aufschlagen, und das find ich so faszinierend. Da geht es um David. David schreibt diesen Psalm. Und David, zu der Zeit, als er diesen Psalm schreibt, ist einer der mächtigsten Männer auf der ganzen Welt. Hat alles, wirklich. Damals warst du wirklich, hattest du alles, wenn du eine große Armee hattest und so weiter und so fort. Und David war König und er hat alles gehabt. Wirklich alles. Und ich finde es so faszinierend, weil nicht nur David schreibt von dem, was wir gleich lesen werden, sondern Jesus, ja, weil Jesus ist ja unser Vorbild, Spaß, aber Jesus modelt, ja, ist ein deutsches Wort, modelt diesen Weg genauso. Und das fasziniert mich, weil da schreibt jemand was tausende Jahre vorher, was er macht, obwohl er alles hat, ich will es euch nicht schon verraten, was er macht, okay. Und Jesus macht das Gleiche. Das habe ich letzten Sonntag habe ich darüber geredet, okay. Ich gebe euch ganz kurz ein kleiner Abriss, was Jesus gemacht hat. Er hat, das Faszinierendste für mich ist, Jesus in seiner dunkelsten Stunde, bevor er ins Kreuz geht, wer weiß, was er gemacht hat? Gebetet. Was ist für einen Gläubiger das meist angegriffene Ding? Unser Gebetsleben. Und Jesus als Sohn Gottes und als Mensch geht in seine dunkelste Zeit hinein und bereitet seine Jünger auf was vor, dass sie erleben werden. Er bereitet ihr Herz vor, über das habe ich letzte Woche gesprochen, er bereitet ihr Herz vor, damit wenn diese Dinge kommen, von denen er gesprochen hat, ihr Herz vorbereitet eigentlich ist und sie nicht in diese Dinge fallen würden, was sie leider getan haben. Ihr Herz hätte vorbereitet oder war eigentlich vorbereitet. Okay? Das ist mega wichtig. Warum? Die Frage ist nicht, kommt Leid oder kommen Dinge, kommen Probleme, kommen die irgendwann? Ganz ehrlich, ja, leider. Wir alle beten sie aus unserem Leben raus, wir alle wollen so Sachen nicht. Die Frage ist nicht, kommen so Sachen, kommen Umstände, kommen Sachen, die uns nicht gefallen. Die Frage ist, bin ich vorbereitet? Jesus hat uns nicht ein Leben verheißen, wo einfach alles der Hammer ist. Sondern er hat ein Leben verheißen, wo du in der Mischte Herrlichkeit erleben kannst. Und das ist eine Frage. Deswegen ist auch uns so wichtig und wir sagen das immer wieder. Ich hoffe, du gehst nicht erst zu einem Ehevorbereitungskurs oder einem Ehekurs oder sowas, wenn du ein Problem hast in der Ehe, weil dann ist meistens schon zu spät. Meistens, es gibt immer noch Wunder, okay? Sondern du gehst dort immer wieder hin und bereitest deine Ehe vor, dass wenn Dinge kommen, du vorbereitet bist. Genauso guckst du nach deinem Auto, das Öl und so weiter drin ist und nicht erst, wenn deine Lämple blinkt. Weil dann hast du vielleicht Pech. Amen dazu. So, ihr merken wir was. Das christliche Leben, das hier, das lesen wir nicht erst im Ernstfall. Sondern das ist ein Buch, das uns durch den Heiligen Geist Offenbarung schenkt, wie unser Herz vorbereitet sein soll für die Sachen, die kommen. Ihr Lieben, ich bin mit so vielen Leuten in Kontakt, die gehen wirklich durch krasse Sachen. Da ist das, wodurch ich gehe oder wir gehen, ein Witz. Die gehen wirklich durch Verfolgung und so weiter und so fort. Und trotzdem sagen sie, die Freude im Herrn ist unsere Kraft. Alter Schwede. Ich freue mich mit denen und gleichzeitig zeigst mir, du liebe Zeit, wo stehe ich eigentlich? Und deswegen glaube ich auch, dass die Gegenwart Gottes der absolute Offenbarer ist, wo unser Herz wirklich steht. Deswegen sollten wir jeden Tag da drin sein. Jeden Tag in den Vorhöfen, im Secret Place. Und sagen, Herr, wo bin ich eigentlich gerade? Wo stehe ich? Durchleuchte mich. Sag mir, wie geht es mir wirklich? Und was brauche ich tatsächlich? Nicht nur, was ich denke, was ich brauche. Und so Jesus bereitet quasi seine Jünger vor. Ja, wir hatten es letzte Woche. Er droppt quasi so eine Information, ja, dass er halt sterben wird und so weiter und so fort. Und er sagt aber, hey, passt auf, dass euer Herz nicht erschreckt. Ja, er hat ja davor schon ein paar Mal davon geredet, dass er stirbt und so weiter und so fort. Und er sagt öfters mal, Paulus sagt genau das Gleiche, passt auf euer Herz auf. Passt auf, dass euer Herz nicht erschreckt. In verschiedenen Konstellationen immer wieder ermahnen sie uns, passt auf euer Herz auf. Warum? Weil es gibt Informationen, es kommen Sachen, die haben die Möglichkeit, uns zu erschrecken, Traurigkeit in uns hervorzubringen. Und somit hat Jesus gesagt, hey, ich drop was, aber, ihr könnt es nachlesen, Johannes 14 geht es dann durch. Ich habe es letzte Woche, wie gesagt, ein bisschen aufgelistet. Wir haben viel Bibel gelesen, heute erzähle ich es nur. Aber sprich, Jesus droppt was, sagt, hey, passt auf, dass euer Herz nicht erschreckt. Was ist passiert in ihnen? Da kam Traurigkeit hoch. Ja, wir wollen nicht, dass du stirbst und so weiter und so fort. Das in ihnen, diese Traurigkeit, hat Sorge kreiert und aus Sorge kamen verschiedene Fragen. Wir haben uns dann angeschaut, da gab es verschiedene Fragen. Ja, wie? Wo gehst du hin? Also sprich, wo bist du, Gott? Ist eine ganz offensichtliche Frage, die wir ganz oft stellen, wenn es uns schlecht geht. Wo bist du? Die zweite Frage, die da offenbar wurde, ist, wie bist du? Und Jesus sagt, hey, du fragst nicht nur, wie ich bin, sondern du willst auch wissen, wie der Vater ist. Weil ganz oft in der Situation können wir dann nicht mit Jesus umgehen und sagen, ja Gott, wie bist eigentlich du? Und Jesus sagt, so lange bin ich schon bei euch? So wie der Vater ist, so bin ich auch. Ups. So, die Frage ist, du musst nicht irgendwo nach deiner Lösung, nach deinem Ding suchen. Er ist die Antwort. Und dann Traurigkeit, wie gesagt, kreiert Sorge und so weiter, Beunruhigung. Und die hat dann am Schluss in ihnen Verführung oder die Unglaube kreiert. So weit, dass ihr Herz eingeschlafen ist. Und deswegen sind ja die Jungs eingeschlafen, als Jesus gebetet hat. Das ist ein Herzenszustand. Da drin steht, wir haben es gelesen, die sind nicht eingeschlafen, weil sie zu wenig Kaffee hatten oder weil sie zu viel Abendmahl gegessen haben oder sowas und es nicht mehr aushalten konnten, sondern vor Traurigkeit sind sie eingeschlafen. Das offenbart einen geistlichen Zustand. Und das ist für mich erschreckend, weil die Offenbarung eigentlich in der schwersten Stunde ist zu beten, aber wenn unser Herz nicht mal mehr beten kann, sondern einschläft, dann offenbart es mir meinen Stand. Und du kannst so viel Shandarabasanda machen, du kannst so viel Aktivismus und Christsein spielen, wie du willst. Wenn dein Herz schläft, dann schläft's. Und nur der Herr weiß es. Und es wird in solchen Situationen offenbar. Und deswegen glaube ich, sind wir generell in dem Leib Christi Moment, wo Gott Erweckung schenken will, aber fürs Herz. Weil so viel eingeschlafen sind. Und deswegen passt es auch wieder mit dem Gleichnis der Jungfrauen. Da gab es welche, die waren töricht und manche waren klug, die sind eingeschlafen und so weiter und so fort. Merkt ihr, das passt alles zusammen. Und Jesus ist da dran, ja, wirklich dieses Herz vor Traurigkeit aufzuwecken. Und er gibt hier drin einen Schlüssel, wie das passiert. Ja, das ist, glaube ich, Johannes 16. Da sagt er, eine kleine Zeit werdet ihr traurig sein. Okay, das wird, er ist Prophet auch, ja, Jesus war auch Prophet. Ist nicht nur der gute Hirte, sondern ist auch Prophet. Okay, das wird passieren, aber eine kleine Zeit nur, weil dann werdet ihr nicht mehr traurig sein, weil ihr mich sehen werdet. So, was hilft uns vom Einschlafen, wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn richtig sehen? Deswegen, okay, ich bin immer noch in dem Psalm 27, aber deswegen, ich finde es absolut krass, dass in Offenbarung, ja, das ist mir erst vor kurzem mal bewusst worden, ich dachte immer, im Himmel kann man nicht weinen, gibt es keinen Wein mehr und so weiter und so fort. Aber Johannes, als er da oben war, hat er geheult. Okay, ja, manchmal ist es einfach wichtig, wir lesen mal unsere Bibel. Auf jeden Fall, er hat geheult. Ich lese euch ganz kurz vor, Offenbarung 5. Nicht, dass es Steve Chung gesagt, sondern die Bibel. Offenbarung 5, da heißt es dann, und einer von den Ältesten sprach zu mir. Ich finde es interessant, weil nicht ein Engel kam zu ihm, sondern einer der Ältesten, also ein geistlicher Leiter. Und er hat zu ihm gesagt, hey, weine nicht, sieh, also behold im Englischen, ja, wir hatten ja eine Behold-Konferenz, sieh, schau an, fokussiere. Es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel David, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und sieh, inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten sah ich ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Und es hatte sieben Hörner, sieben Augen. Und das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt in alle Welt und so weiter und so fort. Mein Punkt ist hier, dass ein geistlicher Leiter zu ihm gekommen ist und gesagt hat, hey, du brauchst nicht weinen, schau das Lamm an. Sieh Jesus an. Sieh ihn richtig an. Weil dann brauchst du nicht weinen. Dein Herz erschrecke nicht, wenn du weißt, wie Jesus ist. Okay? Du glaubst mir nicht? Jesus steht von den Toten auf. Praise God. Okay? Ansonsten wäre es nur eine coole Botschaft. Aber Jesus ist eben nicht nur am Kreuz gestorben. Er ist auch wieder auferstanden. Und was passiert? Johannes 20. Okay? In Johannes 20, die Jungs sind eingesperrt, haben sich eingeschlossen im Obergemach vor Angst. Und Jesus kommt. Was passiert? Jesus läuft eben nicht durch die Tür, er läuft durch die Wand. Und er sagt, hey, Friede sei mit euch. Und was sagen sie? Hey, Jesus zeigt seine Wunden. Okay, das ist genau das Gleiche. Ich glaube, das ist sinnbildlich, ist es eigentlich ein Bild für unser Herz. Wir haben Angst, wir bauen Mauern, da gibt es Sachen, wo wir uns dahinter verstecken. Und dann gibt es eine kleine Tür, die wir bauen, wo Jesus durchkommen darf. Ach, Herr, segne uns, sei unser Gast heute, darfst rein, darfst uns so begegnen, wie wir es gern hätten und dann machen wir die Tür wieder auf und zu und ciao. Aber Jesus kommt eben nicht durch diese kleine Tür, die wir für ihn kreieren. Jesus läuft durch die Wand. Das heißt, er will uns begegnen, wie er es will. Jesus läuft durch die Wand und er zeigt sich als Auferstandenen. Und Jesus sagt einmal, Friede sei mit euch. Sie können es nicht nehmen, weil sie immer noch, ihr Herz immer noch verhärtet oder erschreckt ist. Und Jesus sagt zum zweiten Mal, Friede sei mit euch, aufgrund dessen, dass sie ihn jetzt richtig gesehen haben. Er ist der Auferstandene. Und auf einmal kann der Friede Gottes landen. Und dann, was passiert? Er gibt ihnen den Heiligen Geist. Oh, was für ein Bild! Was für ein Bild für unser Herz! Wir bauen Mauern, wir machen Dinge zu. Gott soll uns christlich ein bisschen begegnen, dass wir das halt auch noch haben. Jesus bricht da durch und begegnet uns. Und wenn wir ihn richtig sehen, dann kann der Heilige Geist richtig auf uns landen. Und was passiert dann? Danach gibt es nichts mehr. Danach bauen die Gemeinde. Danach kommt Pfingsten. Deswegen meine Botschaft ist, hey Leute, lass uns nicht in Angst, in Beunruhigung, in Dinge Mauern bauen, sondern lass uns, wenn wir merken, dass solche Dinge in unserem Leben, in unserem Herzen sind, lass uns die Tür weit aufmachen. Jesus, ich brauche dich. Ich will dich richtig sehen. Okay, Psalm 27. Okay. Und dann, ja, 1. Korinther 10, ich habe es nicht vergessen. Könnt ihr noch? Oder ich rede extra ein bisschen schneller, ich hoffe, ihr kommt hinterher. Bei WhatsApp gibt es so 1,5 und so weiter. Gibt es vielleicht auch im Minus dann. Na, Spaß. Also Psalm 27, einer meiner absoluten Favorite-Psalme. Und ich lese einfach vor, ist so gut. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Bösen, meine Widersacher und Feinde sich mir nähern, um meinen Körper zu fressen, müssen sie straucheln und fallen. Wenn sie auch ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein, was? Herz. Mein Herz fürchtet sich doch nicht. Wenn sich Kriege gegen mich erheben, dann verlasse ich mich auf ihn. Okay, nur nochmal zum Kontext. David ist der reichste Mann, einer der reichsten Menschen, hat ein Riesenheer. Und das ist das, was Jesus uns vormacht und was wir von David lernen können. Wenn du alles hast, wenn du Zugang zu allem hast und trotzdem, jetzt in dem Fall von David, Krieg und so weiter kommt von außen, er reduziert alles, was er hat. Theoretisch könnte er sagen, also gut, wir schicken die Armee dahin und so weiter und so fort. Er reduziert seinen Fokus auf den Herrn. Wenn wir das lernen, Leute, egal wie viel Kohle wir haben, egal wie viel Geld wir haben, egal wie viel Ansehen wir haben, egal wie viel, was für eine große Armee wir haben und so weiter und so fort, wenn wir lernen, da kommt was auf mich zu. Oder ein Lebensstil, lass mich sagen von einem Lebensstil, weil nicht nur, wenn es darum geht, dass wir den Fokus brauchen, sollten wir ihn haben, sondern immer. Dass wir das, was wir haben, reduzieren können auf das eine. Ich glaube, dann oh, das ist was Kraftvolles. Und das hat David gelernt. Und dann sagt er, aus diesem Herz heraus, aus diesem Fokus heraus, sagt er, eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich mein Leben lang im Hause des Herrn bleiben möge, um die Freundlichkeit des Herrn zu beschauen und in seinem Tempel zu betrachten. In einer anderen Übersetzung heißt da, to behold and to meditate. Ja? Also zu meditieren im Tempel und anzuschauen die Freundlichkeit von ihm. Also einmal schauen, einmal Meditation. Okay, Meditation, nur ganz kurz, kommt nicht vom Fernosten, von den Leuten, die Om machen, sondern es ist eine Erfindung von Gott. Meditation heißt drüber nachsinnen. Das nochmal zu kauen, was er im Wort sagt. Ja. Die, die ummachen, die bleiben da oben leer. Wir, die wir drüber nachsinnen und meditieren über dem Wort Gottes, wir kriegen Offenbarung. Da bleibt es oben nicht leer, weil unser Denken verändert wird. Okay? Das ist mega wichtig, okay? Und ob du das auf einer Matte machst oder nicht, ist mir egal. Aber theoretisch geht es hier darum, hey, ich will im Hause Gottes sein, weil ich ihn anschauen will, ich will ihn richtig sehen und ich will meditieren im Tempel, ich will meditieren über das, wer er ist, weil das eine beeinflusst mein Sehen, wie er ist, und das andere beeinflusst mein Denken, wie er ist. Und das sagt Jesus mal an einer anderen Stelle, wenn das Auge Single ist, wenn das Auge fokussiert ist, ist der ganze Leib Licht. Merkt ihr, wie das Ding hängt alles zusammen? Es ist brutal. Zumindest in meinem Kopf. Ich mache so. Okay, da geht's weiter. Denn er schützt mich in Notzeiten in seiner Wohnung. Wo schützt er uns? In seiner Wohnung, okay. Er verbirgt mich heimlich in seinem Zelt und hebt mich auf einen Felsen. Wer ist der Fels? Jesus, okay. Kindergottesdienst, Frage. Wer ist der Fels? Jesus, er hebt mich auf was, wovon ich eine andere Perspektive bekomme. Und das ist nicht meine eigene Leistung oder sonst irgendwas. Es ist eher ein Fels. Oh, das ist so gut. Höre meine... Ah nee, da geht es ja noch weiter. Er erhöht mein Haupt über meine Feinde, come on, die um mich sind. So will ich ihm in seinem Zelt Jubelopfer bringen. Ich will dem Herrn singen und spielen. Okay, die Situation hat sich noch gar nicht verändert. Er wird sich nur gerade bewusst, zu was er alles Zugang hat. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz denkt an dein Wort, das du schon mal zu mir geredet hast. Okay, welches Wort? Such mein Angesicht. Die Einladung Gottes war schon immer, schau mich an. Schau mich bitte an, weil wenn du mich anschaust, dann wirst du zu mir. Darum, okay, ich will die Einladung eingehen. Darum suche ich, Herr, dein Angesicht. Und wir reden ja immer noch vom Kontext, hey, ich will in den Vorhöfen, ich will im Tempel sein. Und deswegen hat der Tempel mit Gottes Angesicht ganz viel zu tun. Okay, das ist nur mal so ein einfach ein Gedanke. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir und verstoße deinen Knecht nicht im Zorn, denn du bist meine Hilfe, lass mich nicht fallen und zieh deine Hand nicht ab, Gott mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, zeig mir deinen Weg und wegen meiner Feinde leite mich auf ebener Bahn. Also sprich, hey, zeig mal meinen Feinden, dass ich einen guten Vater habe. Übergib mich nicht der Willkür meiner Feinde, denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf und tun mir Unrecht, ohne Scheu. Du liebe Zeit, krass. Ich glaube aber doch, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Also egal, was kommen mag und selbst wenn falsche Zeugen gegen mich auftreten und so weiter und so fort, ich glaube trotzdem, dass selbst in meinen Lebzeiten ich die Güte Gottes sehen werde. Das ist ein, ich würde es mal so, kann man das so sagen, ist ein Aberglaube. Im positiven Sinn. Ja, mein Glaube trotzdem. Du sagst, aber mein Glaube, weil mein Gott, okay? Aber Glaube. Ja. Vielleicht macht es keinen Sinn, aber in meinem Kopf. Hoffe auf den Herrn, sei getrost und unverzagt und warte voller Hoffnung auf den Herrn. Ah. Warten, das müssen wir wieder lernen. Auf den Herrn warten. Selbst in Zeiten, wo wir nicht warten können, selbst in Zeiten, wo es schwer ist, auf den Herrn warten. Okay, und jetzt 1. Korinther 10. Halleluja, wir kommen hin. Ich habe nicht gelogen, als ich es gesagt habe. Ich habe vor kurzem für jemanden beten dürfen, der ist schon ein bisschen älter und musste zu so Urologen-Test. Die haben dann dort was gefunden, Verknotungen und so weiter und so fort. Und ich konnte für ihn beten und er war dann richtig aufgeregt vor seinem nächsten, von seiner nächsten Untersuchung, weil wenn du so eine Diagnose bekommst, dass sie da was gefunden haben und so weiter, das macht was mit dir. Und das ist auch okay, in Anführungszeichen, dass eine Information in allererster Linie mal kommen darf. Und ich habe für ihn gebetet und der ist dann zu dem nächsten Test und war nichts mehr da. Praise God. Richtig, richtig gut. Ja, das ist auch ein Hammerpunkt. Mein Punkt war eigentlich, er hat mich, lass mich es nochmal rephrasen. Das ist der absolute Hammer. Danke, Jesus. Mein Punkt ist nicht so wichtig. Aber der Punkt, oder aufgrund dessen hat er mich in die Therme eingeladen. Und wir haben ein bisschen geredet und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Therme wart oder im Schwimmbad. Da gibt es manchmal so ein Strudelding. Ja, da wo halt das Wasser läuft, dann kannst du das so hin treiben lassen und dann nimmst du dich halt mit und kommst schon woanders wieder raus. Ohne Anstrengung sozusagen. Richtig cool halt. Und wir waren dann in so einem Teil, sind dann viele Leute zugekommen, wir haben über Jesus geredet, alle haben es mitgekriegt und so. Richtig cool. Und dann sind wir aus dem Strudelding raus und wir haben uns treiben lassen. Und jetzt, erst vor kurzem, habe ich wieder 1. Korinther 10 gelesen. Und ich möchte euch kurz sagen, was das mit so einem Strudelteil zu tun hat. 1. Korinther 10, Vers 13, da heißt es: Es hat euch noch keine Versuchung getroffen als nur menschliche. Allein der Satz ist schon der absolute Hammer. Aber Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass ihr es ertragen könnt. Oh, wow. Das heißt, manchmal sind wir nicht vorbereitet, okay? Wir haben ja vorher einen Schlüssel bekommen, wie wir vorbereitet leben können, indem wir ein fokussiertes Leben haben und ihn anschauen, wie er wirklich ist. Aber manchmal sind wir nicht vorbereitet. Und selbst dann sagt die Bibel, dass wir vorbereitet sind, weil Gott treu ist und uns nicht über unser Vermögen in eine Versuchung bringt. Wow. Das heißt, du hast eigentlich schon alles, um den Umstand zu überwinden. Das ist eigentlich gute Neuigkeit. Hey, also ja, ziemlich gut. Okay. Aber Gott ist treu. Hey, Gott ist treu. Nicht du musst irgendwas machen, um die Treue Gottes in irgendeiner Art und Weise zu verdienen, damit du nicht über dein Vermögen hinaus getestet wirst oder sonst irgendwas, sondern Gott nimmt sich selber, wie sagen das positiv, Gott nimmt sich selber in den Rechtsspruch und sagt, hey, weil ich treu bin, wirst du nie über dein Vermögen hinweg versucht werden. Weil ich dein Gott bin. Oh, Junge, das begeistert mich. Er wird es nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen wird, dass ihr es auch ertragen könnt. Den Ausgang. Und das Interessante ist, es gibt nicht viele Ausgänge, es gibt einen Ausgang. Steht da im Griechischen. Und jetzt kann man vielleicht sagen, ja, dass ihr es ertragen könnt. Ja, das ist schon ein dehnbarer Begriff. Das Wort hier heißt hupohero im Griechischen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, was das bedeutet. Wie ein Fluss, in dem er sich einfach hineinlegt und getragen wird. Ah. Tell me. Okay. Also es gibt einen Ausgang. Und wie ertragen wir den? Indem wir einfach in seinen Fluss hineinliegen und er uns durchträgt. Wow. Junge, hat gar nichts mit Anstrengung zu tun. Alles nur mit Ruhe. Rest. Ist das nicht krass? Jesus sitzt auf dem Thron. Ah, das ist so gut. Der braucht nicht mehr rumschreien, rummachen, dass die Dämonen irgendwie Angst kriegen. Oder wir hier geistliche Kampfführung machen und denken, zu wissen, wer wir sind, ist eine Ruheposition. Weil sie demonstriert, wer mein Gott ist. Und er hat schon gesiegt. In dem Status hat der Teufel am meisten vor mir Angst. Er will, dass ich in Aktivismus verfalle und irgendwie Jesus aus dem Fokus verliere. Okay, jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was ist der Ausgang? Zumindest habe ich mich das gefragt. Okay, wir lesen einfach mal weiter. Bei Bibellesen einfach mal weiterlesen. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich denke, liebe Zeit, was hat jetzt das mit dem zu tun? Ein paar Verse weiter oben, in Vers 7 heißt es, werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu spielen. Also im Kontext von dem Ganzen geht es um Israel und um ihr, als sie das goldene Kalb gemacht haben, ja, und dann gegessen haben und getrunken haben und gespielt haben. Ja. Und er sagte, hey, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Wie mit Verständigen rede ich, beurteilt ihr, was ich sage. Okay? Und jetzt kommt der Ausgang. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn wie ist es ein Brot? Denn wie es ein Brot ist, sorry, so sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot Anteil haben. Seht das irdische Israel an. Also schaut mal Israel an. Da werden Sachen offenbar, die ganz wichtig sind. Sind nicht die, welche die Opfergabe essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Okay. Der Ausgang ist, wieder das Kreuz. Und wie halten wir das in Erinnerung, indem wir das Abendmahl nehmen? Wie siehst du Jesus richtig? Indem du dich erinnerst, wie er ist. Wir nehmen seinen Leib und wir nehmen sein Blut stellvertretend. Und wie hast du in dem Zugang zu dem. Wir haben durch Essen Zugang mit dem Altar. Und der Altar damals war ein Kreuz. War wie ein Kreuz, wo sie das Lamm oder den Widder draufgelegt haben. Das war damals schon ein Zeichen für das Kreuz. Und wie hast du Anteil am Kreuz, weil du bist ja mit ihm gestorben. Und aufgrund dessen ist er zu deiner Sünde geworden und du zu seiner Gerechtigkeit. Wie hast du Anteil? Indem du immer wieder dich daran erinnerst und in deinem Herzen durch Glauben Ja zu Jesus sagst und das nimmst und dich selber daran erinnerst. Und das ist so wichtig, dass Paulus ein Kapitel weiter sagt, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht und dann kommt die Abendmahlsrede. Das ist so kraftvoll, Leute, das Abendmahl zu nehmen. Da steckt so viel Kraft drin, indem wir uns erinnern. Erinnern wir nicht unseren Kopf daran, sondern unser Herz. aus dem, was die Bibel sagt, Leben fließt. Und das fließt nicht nur irgendwo hin, sondern zuallererst mal in unser kompletter Körper. Und deswegen ist das Abendmahl, kann auch Heilung bringen. Nicht mystisch irgendwie, sonst irgendwas, sondern weil wir uns erinnern an das, was Jesus für uns getan hat. Nehmen wir in Anspruch, was er auch für uns getan hat. Und vielleicht, und ich will einfach mit dem jetzt beenden, dass wir gleich das Abendmahl nehmen. Und ich will uns alle Gelegenheit geben, einfach mal unser Herz Gott hinzugeben in dem. Ich will heute nicht, dass wir das Abendmahl zusammennehmen, sondern dass du das mal für dich nimmst. Und indem du das nimmst, Jesus richtig siehst, Jesus anschaust, wie er für dich gelitten hat, was er für dich alles aufgenommen hat, damit du leben kannst. Weil das ist das Ultimative, das ist der Kern der Botschaft. Es ist nicht, dass Jesus gelitten hat. Das ist schlimm und das hat mit dazugehört. Aber ultimativ ist das, dass Jesus das überwunden hat für dich. Er liebt dich so sehr, dass die Sünde in dir, er das in Kauf genommen hat, zu sterben und wieder aufzustehen. Du bist es wert. Du bist den Himmel das Kostbarste wert. Und an das müssen wir uns eigentlich jeden Tag erinnern. Weil ein Moment in seiner Gegenwart und du bist sofort drin, indem du dich erinnerst, wer er für dich ist. Ist besser als 1000 sonst wo. Und das ist der Lebensstil, meiner Meinung nach, von wahren Anbetern. Da sind wir wieder bei Johannes 4. Weil da Freiheit drin ist. Es ist Freiheit in dem, ihn zu betrachten, weil er mir dann offenbart, wo ich noch überall Baustellen habe und mich frei macht. Frei macht von mir selber. Und von all dem, das versucht, mich in irgendwas zu kreieren, das nicht so aussieht wie er. Okay, ihr Lieben. So, vielleicht können die zwei, die sich freiwillig gemeldet haben, sorry, mein Kopf, danke euch, ihr dürft, vielleicht können wir irgendeine Musik reinmachen, ist das möglich, oder Theo, du sollst aus Abendmahl nehmen, oder willst du Fläche legen? Du darfst selber entscheiden. Leg Fläche, okay. genau. Ja, ist egal. Ich will einfach ganz kurz noch beten. Du kannst deine Hand auf dein Herz legen. Wir alle sind in unterschiedlichsten Phasen des Lebens. Wir haben alle die unterschiedlichsten Baustellen in unserem Leben, unterschiedlichsten Umstände und so weiter und so fort. So, deswegen, mir ist einfach mal wichtig, dass wir einfach ehrlich sind. Ehrlich sind mit unserem Herz. Und das möchte ich beten, dass der Herr Offenbarung schenkt heute. Und zu unserem Herz sprechen darf. Nicht zu einer Mauer davor, die sich religiös toll richtig anfühlt, sondern reinspricht. Und dass die Erinnerung, die wir dann nehmen, das Blut und seinen Leib, das Brot stellvertretend und den Traubensaft stellvertretend, dass das uns erinnert an das, was Jesus für uns getan hat. Und ich will auch jeden religiösen Geist, den haue ich jetzt raus in Jesu Namen. Normal mache ich das immer unterschwellig, sag's nicht. Manchmal denken wir können das, ich bin nicht würdig oder sowas. Und das hat mit Sünde zu tun. Ganz ehrlich, das Abendmahl, wenn das eine Erinnerung ist an das, was Jesus für uns getan hat, dann ist Sünde nicht das Problem. Weil dann hilft es genau, um meine Sünde aufzudecken. Und unwürdig zu nehmen bedeutet einfach nur, du würdest das jetzt einfach nehmen als ein Steak oder sowas, um deinen Bauch voll zu hauen, weil dafür ist es zu kostbar. Deswegen brauchen wir geistliche Augen und sagen, okay, wir nehmen das jetzt als Erinnerung. Und deswegen positionieren wir uns in der Danksagungshaltung. Und dann sind wir auch nicht mehr unwürdig, weil du warst. Du bist würdig aufgrund dessen, dass Jesus für dich gestorben ist. So lass es nicht mehr zu. Ich habe früher immer gedacht, du liebe Zeit, muss man kurz noch alle Sünde bekennen, die da rumschwirrt. Nee, aber lass dir die Erinnerung aufgrund an das, was Jesus getan hat, dir zeigen, wo du vielleicht noch Sachen drin hast. Und dann bekenn sie vor ihm. Und er ist treu und gerecht und reinigt dich. Wo ist das Problem? Dafür ist er gestorben. Jesus, ich danke dir. Danke dir, dass du so interessiert bist an unserem Herz. Danke dir, Herr, dass wir von dir, von deinem Lebensstil, von Davids Lebensstil, dass wir lernen dürfen, was es heißt, ein hingegebenes Leben zu leben, ein fokussiertes Leben zu leben, dass das eine will, dein Angesicht schauen. Und Vater, ich bete, dass du Offenbarung schenkst jetzt, wenn wir das Abendmahl feiern, wo wir vielleicht eingeschlafen sind und wie die Jünger eigentlich in dem Moment, wo wir beten sollten, wo Sachen uns hindern, bete ich, dass du Offenbarung schenkst und wir tun da Buße, Jesus. Bete, dass dein Leib, dass dein Blut uns erinnert, dass wir von Krankheit geheilt sind. Dass du uns vergeben hast von jeder Sünde. Von jeder Sünde, an die wir vielleicht, die wir nicht mal mehr denken können. Danke, Herr, dass wir rein und makellos vor dir stehen dürfen. Weil du zu dem wurdest, was wir waren. Und wir aufgrund dessen jetzt als Gerechte an das uns erinnern, wer du wirklich bist. Und Herr, ich bete, dass hier ganz viele solche Älteste aufstehen, wie in Offenbarung geschrieben ist, die Menschen an das erinnern, wer du bist. Wer du wirklich bist. Der Auferstandene, das geschlachtete Lamm, der Löwe von Juda, der mit dem Feuer in seinen Augen. Dass du zurückkommst und eine Braut erwartest, die frei ist, die rein ist. Und das ist zuallererst unser Herz. Wir werden nichts anderes mitnehmen als unser Herz. Deswegen, Vater, geben wir unser Herz dir heute nochmal neu. Sagen, beleb's, hauch's an. Geist Gottes, komm auf unser Herz, sodass jede Angst geht, jede Beunruhigung geht. Jede Sorge geht, seinen Halt verliert, weil du in unser Herz trittst, als der Auferstandene, als der, der seine Wundmale zeigt und sagt, hey, Friede, Friede sei mit euch. Und Vater, wir lassen zu, dass Freude wiederhergestellt wird, wo Freude geraubt wurde in Jesu Namen. Wir tauschen sie ein. Wir tauschen Sorge, wir tauschen Beunruhigung, wir tauschen diese Dinge ein für die Freude im Herrn. Wir können gerne durchgehen. Jesus, und so segnen wir, segnen es, stell für diesen Wein, diesen Traubensaft, stellvertretend, wir segnen das Brot. Wir danken dir, dass das gebrochen wurde für uns. Es gebrochen wurde, dass es gegeben wurde für uns, Jesus. Du hast dich gegeben, damit wir ganz sein würden. Und da, wo unser Herz gebrochen ist, bete ich, dass du heilst. Und wenn es ein Prozess ist, wenn es länger dauert, das ist okay. Aber wir laden dich ein. Und sagen, berühre uns, Herr, neu. Berühre uns mit deiner Kraft. Berühre uns, Herr. Wir wollen nicht für uns leben. Wir wollen nicht Götzendienst feiern, sondern wir wollen dich richtig sehen. Danke, Herr. Wenn du Heilung in deinem Körper brauchst, lass dich daran erinnern, dass er 39 Hiebe, also 40 minus 1, 39 Hiebe auf sich genommen hat. Und ich glaube, es gibt 39 Hauptkrankheiten, unter die dann quasi, keine Ahnung, wie viele Milliarden andere Krankheiten sich einreihen. Aber Jesus hat schon da stellvertretend für dich geblutet. Jesus, ich bete, dass wenn wir dein Blut trinken und deinem Leib essen, dass du Heilung schenkst. Heilung für unser Herz, Heilung für unseren Körper, Heilung für unseren Verstand, Heilung für unser ganzes Sein, Jesus. Und dass wir danach, wenn wir jetzt auch diesen Gottesdienst gleich abschließen, nicht in irgendeinen christlichen, religiösen Aktivismus fallen, sondern dass wir wie in der Therme oder im Schwimmbad in diesen Fluss deines Geistes einsteigen und uns tragen lassen, uns treiben lassen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Dass es nicht durch irgendwelche Anstrengung ist, sondern durch deinen Geist. Danke. Du kannst dir gern so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. Du darfst gerne trinken, essen. Du musst nicht auf niemand warten. Danken dir, Jesus. Danken dir, Herr. Und ich bete, Vater, dass dieses Haus ein Ort wird, wo wir ständig daran erinnert werden, was du für uns getan hast. Wo wir ständig daran erinnert werden, dass wir in deinen Vorhöfen leben. Und dass du uns ins Allerheiligste rufst, um dich anzuschauen. Dass deine Gegenwart der ultimative Gamechanger ist. Dass deine Gegenwart Heilung bringt, Freisetzung bringt, wahres Glück gibt. Und dass unsere Gefühle, dass Dinge von außen, dass es zuallererst mal zweiter Stelle ist. Ich möchte noch ganz kurz beten, Jesus. Da, wo wir eingeschlafen sind beim Beten, bete, Jesus, dass du in dieser Gemeinde einen Gebetsgeist erweckst. Wo wir mit dir kommunizieren. Echt kommunizieren. Lass dieses Haus wahrhaftig ein Gebetshaus sein. Weil dein Haus soll ultimativ ein Gebetshaus sein. Und lehre uns, was es heißt zu beten. Lehre uns, was es bedeutet, mit dir in Kommunikation zu sein. Danke, Herr. Danke, Jesus. Amen. Amen. Wir werden hier noch ein Ministry-Team haben, wenn du Gebet brauchst, wenn du prophetisches Wort brauchst, wenn du Heilung brauchst und sie jetzt noch nicht empfangen hast, würden es gern lieben, für noch die Hände aufzulegen, auch für dich zu Hause im Livestream. Nimm das Abendmahl heute, wenn du keinen Traubensaft und so weiter zur Hand hast, nimm irgendwas. Erinnere dich einfach an das, was Jesus getan hat. Komm zu ihm, fokussiere ihn und lass dich berühren, in Jesu Namen. Amen. So, ihr Lieben, schönen Sonntag wünsche ich euch. Nehmt es mit. Ja. Gib Gott dein Sein, dein Herz. Das ist alles, was er will. Ja, mehr als alles andere. Behüte dein Herz. Alright, ihr Lieben. Hab euch lieb. Schönen Sonntag.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.